Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Für mich ist es immer wieder schön, hier stehen zu dürfen in Lauben, wo ich 2 Jahre gewohnt habe und ganz oft von Christus erzählen durfte in Jungschar oder in der Jugend und selbst ganz viel erfahren habe und Freunde gefunden habe. Ich darf jetzt seit knapp 2 Jahren in Tübingen studieren und wohnen. Im wunderschönen kleinen Städtchen Tübingen, muss ich dazu sagen. Und als waschechter Allgäuer hat man da schon seine liebe Not damit, weil im Winter hat es einfach keinen Schnee. Der Vorteil ist, im Sommer oder im Frühling fängt der Frühling tatsächlich 2 Wochen früher an. Und so sind wir schon mitten im Frühling in Tübingen. Das liegt am warmen Einfluss des Neckars. Und als ich neulich so über die Neckarinsel gelaufen bin, das ist, man kann sich das vorstellen, das ist so langgezogene Allee am Fuße der Altstadt, da hat mich so der Frühling voll erwischt. Ich hatte so einen Moment, wo man die Sinne so voll scharf hat und wo die Umgebung so total nahbar erscheint. Und da waren die ersten Knospen, die ich schon an den Bäumen gesehen habe. Das Gras war schon wieder saftig grün, die Vögel haben gezwitschert. Die ersten Krokusse waren schon draußen und die Schneeglöckchen waren sowieso schon in voller Blüte. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist hier im Allgäu. Dauert es noch 2 Wochen. Ich habe keine Ahnung vom Pflanzen, aber überall waren eben schon so bunte Flecken und es war wunderschön. Kurz, der Frühling ist am Erwachen, es wird wieder lebendig und in solchen Augenblicken ist es für mich immer so, dass ich nur über Gottes Größe staunen kann, über seine Schöpfung staunen kann. Klar kann ich dann versuchen, ich bin auch irgendwie Naturwissenschaftler, zu erklären, warum die Pflanzen zu welcher Zeit, wie auch immer, jetzt gerade so wachsen und wie das angelegt ist. Und dennoch lässt sich nicht darüber streiten, dass ich über Gottes Größe nur staunen kann und nicht leugnen kann, wie cool seine Schöpfung ist. Und genau in solchen Augenblicken fällt mir immer ein Spruch ein, den ich mal auf dem Allgäuer Bergkreuz gelesen habe, auf dem Gipfel. Willst du Gottes Größe sehen, musst du in die Berge gehen. Willst du seine Liebe sehen, bleib an diesem Kreuze stehen. Man könnte es natürlich auch anders sagen, willst du Gottes Größe sehen, musst du in die Natur hinausgehen, willst du Gottes Liebe sehen, bleib an diesem Kreuze stehen. Und genau darum soll es heute Morgen gehen, um diese Zweiheit in einer Einheit, um Gottes Größe und um seine Liebe in einem. Und das findet sich praktischerweise in unserem heutigen Predigttext, der in 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 10 steht, die Luther mit der Lobgesang der Hanna überschrieben hat. Ich lese vor aus der Luther-Übersetzung. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wie der meiner Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub, und er erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel, der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wenn wir jetzt gemeinsam so in den Bibeltext schauen, fällt eines auf, und ich habe es auch schon eingangs gesagt, das ist ein Lobgesang. Das, was wir heute Morgen schon die ganze Zeit hier machen, ist nichts anderes. Das ist ein Lobgesang, das ist ein Lobpreis. Und hier ist es speziell der Lobpreis der Hanna. Wann macht sie das? Sie lobt Gott, nämlich genau an dem Tag, an dem sie ihrem Sohn Samuel zu Eli ins Heiligtum bei Silo abliefert. Hannah hatte lange Zeit keine Kinder und das war für sie sehr schlimm, genauso schlimm, wie es heutzutage ist, wenn Eltern mit Kinderwunsch ohne Kinder bleiben. Bis sie vom Priester Eli dann tatsächlich die Zusage bekommt, Gott wird dir deine Bitte erfüllen. Daraufhin wird dann Samuel geboren. Hannah hat ihn dann eben nach wenigen Jahren schon nach Silo ins Heiligtum gebracht, zu Eli. Und er soll dann Gott gehören und ihm als Priester dienen. Man kann also sagen, Hannah gibt Gott das von ihm Erbetene wieder zurück. Und das von ihm Geschenkte gibt sie wieder zurück. Und dann preist Hannah Gott voller Dankbarkeit, dass er eben genau das ist, was er ist, Gott. Ähnlich wie ich vor ein paar Wochen den Frühling wahrgenommen habe in Tübingen, in so einem Kairos-Moment, in so einem besonderen Moment, so war das auch für Hannah mit ihrer Gottesoffenbarung, mit ihrer Einsicht über Gottes Wirken. Sie hat etwas Zufälliges erlebt, etwas Persönliches. Und aus diesem zufällig Persönlichen schließt sie auf Gottes ganzes Handeln. In diesem Moment enthüllt sich ihr persönlich, was unserem menschlichen Auge so ganz oft verborgen bleibt, nämlich Gottes Größe. Gott steht ihr richtig groß vor Augen. In diesen 10 Versen, die ich gerade vorgelesen habe, redet sie 17 Mal von ihm. Als heilig gilt er ihr, als einzig, als felsenfest, als Schöpfer, als Herr der Welt, als allwissend, allwirksam und allmächtig. Das sind ganz schön gute Adjektive. Die müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie verfällt also in einen Lobgesang, einen Lobpreis über das Wesen Gottes. Aber was ist denn Lobpreis genau? Wird ja manchmal irgendwie inflationär verwendet. Lass uns Lobpreis machen, wir machen jetzt Lobpreis, lasst uns Lobpreislieder singen. Gerade meine Generation verbindet mit Lobpreis oft Singen moderner geistlicher Lieder. Aber was ist denn im biblischen Sinn mit Lobpreis gemeint? Was machen wir heute Morgen schon, wenn wir Lobpreislieder und Halleluja singen? Lob oder meist Gotteslob ist ein Ausdruck der zu Gott hingewandten Freude, in dem das Gottsein Gottes in seiner ganzen Fülle bejaht und bestätigt wird. Lobpreis wird immer zum Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Loben hat auch stets Öffentlichkeitscharakter in der Gemeinde und ist immer eine Antwort auf Gottes Handeln, so wie es heute Morgen eine Antwort auf Gottes Handeln ist, auf das Auferstehungsgeschehen. Und Lobgesang begegnet uns in der Bibel zigfach. Denkt mir an das Miriam-Lied am Schilfmeer zum Beispiel, an das Hallel nach dem Passamal, Psalme 113 bis 118 sind es, an den Lobgesang des Paulus und des Silas im Gefängnis oder an alle Psalmen einfach, die gesungen werden und wurden. Lobgebet ist immer mehr als Worte. Es ist eine ganzheitliche Lebenshaltung zum Schöpfer hin. Und somit ist Lobgesang mehr als 1000 Worte. Mein Herz will jubeln und fröhlich sein, sagt Hannah. Und so verfällt sie ganzheitlich einen Dank- und Lobgesang und preist Gott für seine Größe. Ich lese nur die ersten 2 Verse nochmal. Und Hannah betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht. Horn heißt hier, meine Kraft, meine Stärke ist erhöht, ich bin wieder stolz in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wie der meiner Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Ja, was genau lobt sie denn? Fragt sich der eine oder andere vielleicht. Was genau lobt sie? Wunderbar weist uns Hannah hier in diesem ganzen Bibeltext auf eines hin, nämlich auf die absolute Macht Gottes. In dem Lied geht es nämlich um Gottes Macht und um seine Kraft, beziehungsweise die Kraftlosigkeit von uns Menschen. Hannas Erfahrung wird zu einem Art Muster, zu einem Muster, das man immer wieder beobachten kann, nämlich die Entschlossenheit und die Fähigkeit unseres Herrn, Gedemütigten zu helfen und Hochfahrende und Stolze zu demütigen. Die eine Erfahrung von Hannah, die persönliche Erfahrung, lässt uns auf andere hoffen, dass Satte wieder arbeiten gehen müssen, während Hungrige das Leben genießen dürfen, dass Elitekriegern die Bogen kaputt gehen, während der vor ihnen strauchelnden neue Kraft zuwächst. Gott ist es, der absolute Macht über alles besitzt. Und ich persönlich finde dieses absolute, mächtige Handeln Gottes bemerkenswert in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft. Es ist absolut unpopulär geworden, nicht Herr über seine Lage zu sein und Herr über sein Leben zu sein. Menschen, denen das nicht gelingt, werden meistens irgendwie gemieden oder mit Geringschätzung gestreift. Selbstverständlich verfügen wir über unsere Zeit, über unser Geld, über unsere Kontakte, über unsere Nahrungsproduktion, über, ja, sogar über unsere Lebensjahre, meinen wir zumindest. Medizinischer Fortschritt macht uns weiß, dass der Tod gar nicht wirklich zum Leben gehört, sondern nur ein Unfall der Natur ist und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir den ausmerzen. Doch Hand aufs Herz, wie sicher sind die Dinge in deinem Leben? Der Job, vielleicht gekündigt wegen der Wirtschaftskrise vor ein paar Jahren mal, der sichere Job. Der Partner, mit dem man durchs Leben gehen wollte, verstorben nach 5 Ehejahren am Verkehrsunfall. Gesundheit, von heute auf morgen geraubt durch Krebs. Das sorgsam ersparte Geld, über 40 Arbeitsjahre, nichts mehr wert, entwertet, die Pflege fürs Alter, weiß man nicht, ob es reicht. Sind wir wirklich Herr über die Dinge in unserem Leben? Eine Freundin von mir hat mir neulich erzählt, wie ihr Gottesbild bis vor kurzem war. Sie hat ihr Leben nach ihren Maßstäben gelebt und geplant und wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie sie es wollte oder dachte, dann sollte doch bitte Gott, weil er ja ein guter Gott ist, ihr hinterherkehren und die Scherben aufkehren. Doch sie hat einen Perspektivwechsel erfahren. Nicht sie ist Gott und der Allmächtige hat in ihr herzugehen, sondern der Allmächtige ist Gott und sie will hinter ihm hergehen und ihn nach seinen Wegen für ihr Leben fragen. Sie hat eins begriffen, sie möchte Gott Gott sein lassen. Ganz wichtiger Satz. Sie möchte Gott Gott sein lassen. Möchtest du Gott Gott sein lassen? Denn das, was wir heute Morgen hören, das ist auch das Anliegen der Hannah, Gott Gott sein zu lassen. Welche allumfassende Aussage macht Hannah nämlich hier im Vers 9 noch, wenn sie sagt, denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Nein, es reicht Hannah nicht nur, Gott für die Schöpfung und für seine Geschöpfe zu loben und sein Handeln. Nein, es wird sogar noch kosmisch. Sie ordnet die Grundfesten der Welt Gott zu. Gott ist also noch mehr, als wir sehen, als wir wahrnehmen. Gott ist das Nichts und das Etwas in einem. Gott ist allumfassend. Und sie bekennt dann weiter, Gott ist der Gebieter über Arm und Reich, er ist der, der die Hungrigen satt macht und die Satten ihr Brot erarbeiten lässt. Er ist es, der Starke schwach macht und Schwache stark. Und in Vers 8 wird Hannah super deutlich. Ich liebe allein die hebräische Sprache schon, ich bin dankbar, dass ich sie studieren durfte, für ihre bildhafte, deutliche Aussagekraft. Wenn ich es mal frei aus dem Urtext übersetzen darf, stünde da nämlich in Vers 8, er lässt aufstehen aus dem Staub den Niederen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um ihnen einen Platz zu geben bei den Edlen. Luther übersetzt mit aus der Asche erhebt er den Armen. Da steht aber aus der Scheiße erhebt er den Armen. Das ist ein Bild, das unter die Haut geht. Als ich vor 4 Jahren in Vancouver war und zufällig, wirklich zufällig durch die East Hastings Street gelaufen bin, das ist das Drogenviertel Nummer 1 in Vancouver, da habe ich solche Leute gesehen. Die sind in ihrem Erbrochenen auf der Straße gelegen. Da fuhr kein Auto. Warum auch? Lag ja alles voll Menschen. Auf der Straße. Da lagen Menschen am Rinnstein und da lief 10 cm daneben der Urin runter. Das Bild meint dieser Vers hier. Und selbst solche Menschen weiß unser Gott wieder aufzurichten und eine Perspektive ergeben. Allein warum er es nicht macht, weiß ich nicht. Und darüber habe auch ich nicht zu verfügen. Gott aber auch in dieser Frage, in einer Leitfrage Gott sein zu lassen, der dann auch noch im Tod als Fürsprecher für Arme und Gedemütigte eintritt. Das heißt, meine Begrenztheit zu erkennen und Gott Gott sein zu lassen. Denn schließlich ist es auch er, der über Leben und Tod entscheidet. Vers 7 steht, nicht Vers 6, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder hinauf. Das ist natürlich die Osterbotschaft, die uns heute Morgen trifft. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Eigentlich müssen wir ja heute Morgen auch von Auferweckung sprechen und nicht von Auferstehung. Denn nicht Menschen stehen auf zum Leben, sondern Gott erweckt sie zum Leben. Und da sind wir eben heute Morgen am Ostermorgen. Am Ostergeschehen, Gott greift mit seiner Allmacht, die ich versucht habe zu beschreiben in den letzten Minuten, ein und durchbricht den Kreislauf von Leben und Sterben. Gott greift mit seiner Allmacht ein. Gott, Gott sein zu lassen, das betrifft uns alle, jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt. Wie schnell werden wir zu Ablehnern Gottes, weil wir ihn verkennen und meinen, Gott soll hinter uns herlaufen, anstatt wir hinter Gott. Es ist, als trete Hannah hier als Sprecherin zwischen zwei Konfliktparteien ein. Gott auf der einen Seite, beziehungsweise also die Gegner von Hannah, beziehungsweise von Gott auf der anderen Seite. Gott besingt sie, die anderen warnt sie und somit sind auch wir gewarnt. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, sagt sie. Freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Die Ermächtigung der frommen Machtlosen und die Verstummung der Stolzen durch Gott ist immer wieder ein Leitgedanke, der durch die ganze Bibel sich zieht. Viermal ist vom Erhöhen hier die Rede, vom Erhöhen der Rechtlosen. Am Anfang, am Schluss und in der Mitte zweimal. Und dort sind wir am Karfreitag und schließlich beim Ostergeschehen. Christus, der am Kreuz erhöhte, ja, der am Kreuz erhöhte König, der gegen alle weltliche Macht trotzdem erhöhte am Kreuz. Er hing einfach höher als alle anderen schon. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Christus ist hier auf der Erde nicht noch irgendwie Gott gewesen. Er war ganz Mensch, ganz wichtig, ganz Mensch. Sogar ein machtloser Mensch, gemessen an den Mächtigen der damaligen Zeit. Also erstens, er gab alle göttliche Macht ab, um mit uns eins sein zu können. Das ist Gottes Liebe zu uns. Das ist dieses Kreuz. Das ist das, was ich eingangs erwähnte. Willst du Gottes Liebe sehen, bleib an diesem Kreuz stehen. Und zweitens, Christus gab nicht nur seine göttliche Macht ab, nein, Christus gibt sogar seine ganze menschliche, irdische Macht ab. Das geschah am Karfreitag. Er hält nicht an seinem irdischen Leben fest. Er lässt, und hoffentlich mit ihm auch wir, alle falsche menschliche Illusionen los, die ihn glauben machen könnte, er verfügt über seine Lebensjahre. Sein Leben weiß er von Gott gehalten und verfügt. Das ist eine vollkommene Umkehrung unseres menschlichen Denkens, unserer menschlichen Verhältnisse. Loslassen, um Gott Gott sein zu lassen. Man denkt nur an das Nachfolgewort, das Christus uns mal mitgeteilt hat. Denn wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es bewahren. Christus ist die Gestalt, die Gott vollständig offenbart. Seine Liebe und seine Allmacht, wie ich eingangs erwähnte. Die endliche Gestalt von Christus, das Menschsein und nicht Gottsein. Das ist Liebe. Und diese Allmacht Gottes, die unendliche Gestalt, die kommen in Christus zueinander und zwar an der Verkehrung von Religion. Christus ist unser Lehrmeister, Vorbild und ein wahrliches Musterbeispiel an Entreligiosisierung. Wieso? Christus gibt alle Macht preis. Er gibt alle Rechte ab. Ja, er gibt sein Recht auf Leben auf, sogar das Recht auf einen würdevollen Tod. Man kann sagen, er gibt also seine komplette Menschlichkeit preis, um mit Gott eins sein zu können. Und was machen wir in unseren religiösen Gedanken oft? Die religiösen Gedanken geben das Göttliche an Gott auf, um mit Gott eins sein zu können. Wir stufen so oft Gott auf unser Niveau herab, anstatt dass wir staunend zu ihm schauen. Wenn Gott sich
zu uns runterkniet, macht er das selber. Das haben nicht wir zu machen. Die Auferstehung, haltet euch fest, war, ist und wird für alle Zeit ein Skandal für alles menschliche Denken sein. Die Auferstehung war, ist und wird für alle Zeit ein Skandal für menschliches Denken sein. Ein Affront oder, um es mit Paulus' Worten auch zu sagen, die Torheit vom Kreuz. Der Herr ist auferstanden. Das ist seit 2000 Jahren die skandalöse Osterbotschaft. Und wir haben die Wahl. Machen wir eine Religion draus und versuchen, dieses unfassbare Geschehen mit einem Grabesraub zu erklären oder mit Gedicht zu erklären. Oder lassen wir Gott Gott sein und staunen über dieses Geschehen, über dieses Auferstehungsgeschehen. Was, wenn sich diese Auferstehungsbotschaft, diese Osterbotschaft tatsächlich in unser Herz bohren würde? Würden wir nicht wie Hannah dastehen und Gott nur noch preisen können, weil wir bei ihm Liebe und Macht in perfekter Einheit sehen? Würden wir uns nicht wiederfinden in dem Spruch vom Gipfelkreuz, willst du Gottes Größe und Allmacht sehen, musst du in die Natur hinausgehen, willst du Gottes Liebe sehen, bleib an diesem Kreuze stehen. Ich möchte noch einmal einen Satz von vorher wiederholen zu Lobpreis. Lob oder meist Gottes Lob ist der Ausdruck der zu Gott hingewandten Freude, indem das Gottessein Gottes in seiner ganzen Fülle bejaht und bestätigt wird. Heute ist Ostermorgen. Lasst uns heute über Gottes Größe staunen. Als Herr über Leben und Tod, als Schöpfer allen Lebens, lasst euch versöhnen mit Gott heute Morgen, dass auch er Herr über euer Leben ist und wird. Und lasst uns danken für seine Liebe, die er uns am Kreuz gezeigt hat. Denn am heutigen Tag ist Lobpreis, die Lieder, die wir singen, die Haltung, die wir haben, der Ausdruck der zu Gott hingewandten Auferstehensfreude. Ostern, das ist ein Freudenfest. Heute bejahen wir das Gottsein Jesus in seiner ganzen Fülle. Heute bestätigen wir in der Annahme der Osterbotschaft die Liebe Gottes zu uns. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.